DocTalk. Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Christoph mit eurem Podcast DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Es ist heute Sonntag, der 5. Oktober 2025. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe. Heute geht's über mein Race Feedback Ironman Maryland und dann noch ein Exkurs zur Weltmeisterschaft der Männer Ironman in Nizza. Und ja, da geht's ganz speziell darum, um das norwegische Trio und die neuen oder extremen oder zumindest was kommuniziert wurde an Aufnahmerate an Kohlenhydrate. Also Kasper Stormes, der gewonnen hat, soll angeblich 160 bis 180 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufgenommen haben. Und da werden wir heute einen ganz kleinen Exkurs mal machen in die Biochemie und dann die Frage klären, macht das Sinn, geht das, können es alle, was könnt ihr davon mitnehmen? Also hoch brandaktuell und auf Bitten vieler, ich denke, das wird euch super interessieren. Ja, na gut, ich mach's mal ganz spannend, bleibt mal dran bis zum Schluss. Es wird auf jeden Fall sehr erkenntnisreich sein. Ich will da gar nicht groß vorgreifen, fast hätte ich schon das Resümee jetzt am Anfang genannt. Ja, das Wetter draußen wird langsam herbstlich. Einige von euch sind vielleicht schon in der Saisonpause. Auch hier gibt's ja jetzt neue Ideen. Sollte man überhaupt Saisonpause machen? Ich persönlich habe jetzt nach dem Ironman einfach mal 2 Wochen wirklich just for fun mich bewegt. Letzte Woche mal ein Dauerläufchen gemacht, gemerkt, dass meine Oberschenkel noch immer wehtun und habe gleich die heute auf dem Plan stehenden 15 Kilometer mal gestrichen. Weil ich einfach muskulär noch nicht ganz wieder fit bin. Warum, wieso, das kommt gleich beim Race Recap. Fest steht auf jeden Fall, dass ich im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren die Saison der Triathleten oder von uns Triathleten eigentlich komplett gewandelt hat. Früher war es so, dass wir im Winter hier und da mal Rolle gefahren sind und da war die Rolle wirklich Magnet gebremst mit so einem mechanischen Widerstandsregler, der mit dem Kabel vorne ans Lenker gegeben wurde. Sehr spartanisch wurde dann das Hinterrad gebremst auf so einem kleinen Metallröllchen, ist meistens durchgeschlupft, hat dann nach verbranntem Gummi gerochen, hat gewackelt und geruckelt. Und das hat man maximal mal eine Dreiviertelstunde, Stunde aufrechterhalten. Die heutigen Indoor-Trainer sind richtig gut. Ich habe mich tatsächlich sogar jetzt anwerben lassen von Ruvi. Bin ja die ganze Zeit bei mit IS-Trainer unterwegs, den werde ich auch weiterhin benutzen, kann ich übrigens echt nur empfehlen. Ein deutscher Programmierer, der damit wirbt, just train, no game, Daten pur, ihr könnt relativ einfach eure Workloads definieren, abfahren, ihr könnt währenddessen das ändern und das wirklich zu einem unschlagbaren Preis von rund 30 Euro pro Jahr. Also das läuft im Hintergrund. Abgesehen davon hier, die Werbung, die ich hier mache, kommt von innen heraus. Deswegen wird sie auch nicht als Werbung klassifiziert, weil ich davon kein Geld bekomme, das sonst wirklich meine subjektive Meinung ist. Aber Ruvi hat mich da jetzt einfach mal überzeugt. Bin da in Maryland angeworben worden. Ruvi ist eine Online-Plattform, auf der man wirklich Originalstrecken abfahren kann. Und momentan liebe ich es, die 73 Ironman WM-Strecke des nächsten Jahres abzufahren. Bin allerdings noch nicht weitergekommen als bis zum ersten Berg, dann runde Stunde. Nachher werde ich dann zumindest mal den ganz langen Anstieg nochmal mitfahren. Und das ist wirklich sehr realistisch. Das heißt, ihr müsst wirklich auch während des Radfahrens schalten. Macht wirklich Spaß. Man hat wirklich das Gefühl, ich habe mir jetzt einen großen Monitor aufgebaut vor dem Rad, als ob man wirklich die Strecke dort abradelt und einfach sehr witzig. Und das ist ganz anders, als es einfach früher gewesen ist, sodass jetzt mittlerweile auch im Winter schon die Radperformance aufrechterhalten wird. Dazu kommen jetzt Trainingslager, die einfach schon im Winter eingestreut werden. Früher waren die Trainingslager alle so im April herum, erstmal nach Mallorca gedüst. Hat dann eigentlich dann erst richtig mit dem Radtraining angefangen. Mein erstes Mallorca, da habe ich immer gesagt, naja, ihr müsst so 500 Kilometer in Beinen haben im April, damit ihr ins Trainingslager fahren könnt. Und dann ist man dann halt April, Mai, Juni bis meistens dann nach Rot, war dann noch der Ironman gewesen, 5.000, 6.000 Kilometer in 3 Monaten gefahren, hat das also relativ schnell hochgezogen, hat aber immer gut funktioniert. Also ich persönlich bin nie langsamer als 5 Stunden glatt gefahren. Sodass im Winter durchtrainiert wurde wie jetzt, das gab es eigentlich eher selten. Mittlerweile ist es auch so, dass viele von euch Wettkämpfe ja das ganze Jahr über machen. Ein guter Kumpel von mir, der startet jetzt, viele Grüße auch von hier aus, der startet jetzt beim Ironman Florida, einige fahren nach Cozumel, einige Damen sind auf Hawaii, starten dort nächste Woche. Und übrigens startet nächste Woche hier eine Hawaii-Party, anlässlich meiner, ja, ich kann es jetzt schon vorschießen, meiner Quali für nächstes Jahr und der Tatsache, dass die Frauen halt dann auch gleichzeitig starten. Und Dresscode ist Hawaiian-mäßig, es gibt hawaiianisches Essen und wir freuen uns drauf, auch davon werde ich dann nächstes Mal beim nächsten Podcast berichten. Ja, von daher ist die Frage, brauche ich Saisonpause? Hab letzte Woche nochmal mit meinem alten Lauftrainer gesprochen, Mittelstreckeltrainer Gerd Himmelreich. Und er ist ja da nach wie vor der Überzeugung, man braucht eine gewisse Pause, um auch vor allen Dingen geistig frisch zu werden. Und das kann ich einfach nur unterstützen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dann so im, wenn es wirklich draußen anfängt, warm zu werden und man eigentlich richtig Bock haben sollte, rauszugehen, um zu trainieren, dass man dann schon sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, bin schon ein bisschen ausgebrannt. Und da sollte er wirklich aufpassen. Ich denke, körperlich, physiologisch spricht absolut nichts dagegen, durchzutrainieren und keine große Saisonpause zu machen. Aber ihr braucht auf jeden Fall die geistige Frische. Und von daher macht es wirklich auch mal Sinn, von der alltäglichen Trainingsroutine mal abzuweichen, andere Dinge zu machen, mal einen Ballsport zu machen, mal Hockey zu spielen, mal klettern zu gehen, mal Cross zu biken, Mountain zu biken oder einfach mal Berg zu wandern. Einfach um fit zu bleiben, ohne groß abzubauen. Vergesst auf jeden Fall nicht euer Krafttraining, dass ihr muskulär nicht abbaut. Und dann, wenn ihr merkt, okay, die geistige frische Luft, die Lust, die kommt langsam wieder, dann könnt ihr loslegen. Ich persönlich habe gerade gesagt, Mensch, es fühlt sich so gut an, fit zu sein. Und das möchte ich einfach gar nicht missen. Und deswegen werde ich da auch jetzt relativ bald schon wieder einsteigen. Ich merke halt, der Hunger, der ist geblieben. Ich bin momentan am Futtern wie ein Walfisch oder wie ein Hai. Und habe natürlich wenig Training und befürchte, dass mein mühsam errungenes Kampfgewicht sich langsam wieder dem Wintergewicht annähert. Momentan ist, wie gesagt, noch nicht so, aber ich möchte auch alles dafür tun, dass es auch nicht so wird. Ja, und so viel zur Saisonpause. Also, auf Deutsch gesagt, ihr könnt es halten wie ein Dachdecker. Ich denke, Frische im Kopf ist einfach wichtig. Schaut, dass ihr eure Verletzungen auskuriert. Nutzt die Zeit auch vielleicht mal eine Blutanalyse zu machen, Laboranalyse, Blutbild, klinische Chemie zu machen, zu schauen, mal Vorsorgechecks zu machen, vielleicht sogar mal ein Belastungs-EKG zu machen, vielleicht auch mal ein Herzecho zu machen, damit ihr dann fit in die neue Saison rangeht. Schaut, dass ihr im Winter jetzt wirklich Vitamin D substituiert. Könnt ihr auch mal labortechnisch kontrollieren lassen, dass es nicht überdosiert, aber eben auch nicht unterdosiert. Alle Sehnenreizungen, Verletzungen sollten jetzt austariert werden. Geht mal in die Sauna, versucht dort ein bisschen euch zu regenerieren. Und damit ihr einfach voll Elan in neue Saison startet. Ich persönlich brauche eigentlich jetzt schon so langsam meine Ziele für nächstes Jahr, um die mich dann da zum Training aufrechterhalten, um mich dann motivieren, wenn es draußen wieder Schneeregen hat, dass ich dann wirklich mit Stirnlampe rausgehe und dann meine langen Läufe im dunklen Winter draußen mache. Ich sage immer, das sind die Einheiten, die keiner sieht. Aber denkt dran, der Sportler wird im Winter gemacht. Ich persönlich plane, im Frühjahr bereits ein Trainingslager zu machen, in warmen Gefilden. Richtig fest steht's noch nicht. Und dann zu meinen beiden Hauptwettkämpfen komme ich dann gleich. Ja, wie war Maryland? Also Maryland war, die Anreise war schon mal sehr entspannt. Bin mit Lufthansa rübergeflogen, muss sagen, im A380-800 Economy Plus. die paar Euro mehr haben sich wirklich gelohnt. Es war so entspannt. Der Service war wirklich super gewesen. Essen war auch super, ja. Viele schimpfen ja so ein bisschen auf Lufthansa. Das kann ich absolut nicht bestätigen. Der Flug war wirklich richtig gut gewesen, so dass ich da ganz entspannt in Washington angekommen bin. Flugdauer war 8 Stunden. Hab dort übernachtet, mein Auto entgegengenommen, bin am nächsten Morgen dann nochmal 3 Stunden über Washington selbst, Annapolis, über die Harbor Bridge rübergefahren auf die andere Seite und dann Richtung Cambridge gefahren zu meinem Airbnb, was ebenfalls super gut gewesen ist. Also ich habe selten so traumhaft gewohnt mit Blick auf die Bay und ein Riesengrundstück mit kleinen Hasen drauf, kleinen Wildkaninchen, frühstücks morgens auf der Terrasse nach Wunsch. Und zuerst war ich alleine, dann kamen auch andere Triathlon-Pärchen noch angedüst und es war wirklich dann morgens auch sehr witzig, sich da zu unterhalten und sich gegenseitig dann einfach zu motivieren. Der erste Frust kam so ein bisschen, als ich dann morgens das Grundstück runtergeschlappt bin mit Neopren und geschwommen bin und dann ins Wasser geschaut habe. Und ich kann nur eines sagen, Quallen, soweit das Auge reicht. Millionen von kleinen Quallen. Und das war im Vorfeld schon so angekündigt, hieß aber, die könnten vielleicht sogar verschwinden. Aber das war einfach dann, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich eine Quallensuppe gewesen. Und es war dann wirklich so, dass diese Quallen komischerweise an Händen gar nicht gebrannt haben, aber im Gesicht hat's gebrannt und an den Füßen. Am Körper war ja dann, hatte ich Neopren an und später wurde dann glücklicherweise auch bekannt gegeben, dass Neopren erlaubt war. Die Temperatur war unter 75 Fahrenheit, also unter der 24,5 Grad sind es, glaube ich, Celsius, sodass mit Neopren geschwommen werden durfte. Beim Wettkampf selbst habe ich die Quallen nahezu nicht gemerkt, erst dann später auf dem Rad am Hals. Also die waren auch dort, sind aber wahrscheinlich durch die Schwimmmassen dann doch so ein bisschen vertrieben worden oder mit dem Unterwasser vermengt worden, sodass die Quallenkonzentration nicht so hoch gewesen ist wie an diesem Morgen, als ich da zum ersten Mal zum Schwimmen gegangen bin. Also es war schon ein bisschen frustrierend. Ich habe es dann an den Schwimmzeiten gemerkt, man ist dann geschwommen und war irgendwie ja so ein bisschen ängstlich durchzuziehen und immer wenn man in so eine Quallenmasse gegriffen hat, ist man kurz hochgeschreckt und dadurch sind die Schwimmzeiten dann wirklich auch 2-3 Sekunden pro 100 Meter langsamer geworden und das war, tja, und dementsprechend war im Wettkampf auch die Schwimmzeit eigentlich gewesen. Also ich führe dich schon so ein bisschen auf diese Quallengeschichte zurück. Naja, so viel zum Airbnb. Das Rennen selbst war sehr entspannt, war ein Rolling Start. Mag ich ja nicht so gerne, weil ich ganz gerne dem Feind ins Auge schauen möchte. Waren 2 Runden zu schwimmen. In der zweiten Runde ist man dann ohne Exit direkt auf die zweite Runde gegangen. Und das war das große Handicap, weil dort immer noch Athleten ins Wasser gegangen sind, als wir schon die zweite Runde angegangen sind. Die haben gesagt, naja, so 3/4 Stunde brauchen sie, um alle Athleten ins Wasser zu bringen. Und wir waren halt nach der ersten halben Stunde schon um die erste Runde herum, sodass wir hinter uns noch langsame Athleten hatten und vor uns bestimmt auch 500 langsamere, in die wir dann voll reingeschwommen sind. Ich bin dann extra einen ganz großen Bogen nach links geschwommen, an den Bojen vorbei, habe die Bojen alle rechts liegen lassen, also die Orientierungsbojen. Klar, die letzte Boje musste man links liegen lassen, weil es ein Schwimmkurs war, der gegen den Uhrzeigersinn gegangen ist. Bin also einen großen Umweg geschwommen, aber konnte dafür frei schwimmen und hatte halt nicht dauernd irgendwelche Brustschwimmer oder etwas langsamere Schwimmer, die mich dann behindert hätten, wie es dann am Anfang auch gewesen ist. So, dass ich mir an der Schwimmzeit von, ich glaube dann 1,6 mit Ausstieg, ja, das heißt zufrieden kann man nicht sagen, sag mal, war adäquat den Bedingungen entsprechend, ja, Quallen. Es war noch starker Seegang, weil ein Hurricane sich angekündigt hatte, der uns dann schwach gestreift hatte. Soll alles nicht nach Ausreden klingen. Auch die Spitzenzeiten vorne waren dementsprechend auch nicht so viel schneller gewesen. Wechsel war ich ganz stolz, bin auch die Wechselzone ein paar Mal abgegangen vorher. Einen schnellen Wechsel hingelegt. Im Frühsommer war ja der Eagleman dort, also auf der gleichen Strecke sozusagen der Halb-Ironman, der von Sam Long gewonnen wurde. Und Sam Long hat dann ich habe also in 4,5 Minuten gewechselt. Sam Long hat in etwas mehr als 3 Minuten gewechselt, sodass, aber wohlgemerkt auf eine Halbdistanz, sodass ich da in meiner Wechselzeit relativ happy gewesen bin. Sollte sich auch später herausstellen, dass diese Wechselzeit auch wirklich wichtig gewesen ist. Radfahren war flach, insgesamt 12 Höhenmeter auf 180 Kilometer, also flacher geht's glaube ich gar nicht. Aber von vorne bis hinten Arbeit. Komischerweise kein bisschen Rückenwind, wie das geologisch gehen soll, große Frage. Man dachte immer, jetzt kommt Gegenwind, jetzt fährst du eine Kurve rum, gleich muss doch der Rückenwind kommen. Und dann irgendwie haben dann die Bäume den Wind so gedreht, dass er wieder von vorne gekommen ist. Also es fuhr kaum mal, dass man mal locker über 40 Stundenkilometer fahren konnte, sondern es war wirklich permanent Arbeit. Um 240 Watt herum bin ich getreten und 240 Watt waren dann ungefähr so, dass man so 35, 36 fahren konnte. Später noch weniger, als wir dann die letzten 60 Kilometer wirklich Gegenwind gehabt haben, ging dann mit dieser Wattzahl teilweise die Geschwindigkeit sogar unter 30 Stundenkilometer zurück. Und ich hatte mir im Vorfeld noch gesagt, eigentlich sollte ich mir meinen Geschwindigkeitsmesser abkleben, aber ich habe ihn doch permanent im Auge gehabt und ja, man hat dann doch diesen Druck gehabt, unter 5 Stunden auf jeden Fall fahren zu wollen. Ich hatte ja eigentlich eine 4:45 angekündigt, von der ich mich dann relativ schnell verabschiedet habe. Und zu aller guter Letzt gab es noch eine Time Penalty, 3 Minuten im Strafzelt nach der ersten Runde. Was ich nicht wusste, dass in Amerika 6 Bike-Längen Unterschied sind, also 12 Meter. Und ich bin schätzungsweise 10 Meter einem hinterhergefahren, so wie es in Deutschland üblich ist. Und habe auch den Kampfrichter neben mir gehört und war mir eigentlich keiner Schuld bewusst. Sonst hätte ich ja gleich auf Überholvorgang angesetzt und hätte einen größeren Abstand gelassen. Aber ich dachte, nö, das passt ja so, wie es jetzt ist. Der fuhr dann so 1 Minute neben mir her und dann hat er gepfiffen und sagte dann meine Startnummer und dann 3 Minutes Pine Penalty, next penalty tent. Und habe dann so versucht, ein bisschen zu diskutieren, aber hat sich auf keinen einzigen Wortwechsel eingelassen, ist dann mit dem Motorrad davon geblasen und dann dachte ich, okay, gut, dann ist es halt so. Das ganz Lustige war, und da möchte ich auch viele Grüße hier rausgehen, ich habe ja auf meinem neuen Triathlon-Teiler meinen Namen hinten stehen, Doc Sim steht auf dem Po, und kurz vor Ende der ersten Runde überholte mich ein deutscher Teilnehmer und der mir dann zurief, hey du, deinen Podcast höre ich immer, also sorry, deinen Namen weiß ich leider nicht mehr, aber wir haben dann später gemeinsam im Pendel-T-Tent gestanden und haben uns unterhalten und hat mich extrem gefreut und irgendwie doch witzig zu sehen, wie klein die Welt einfach ist, ja. Und dann standen wir beide dort, haben beide wohl eine Zeitstrafe bekommen, haben kurz geschwätzt, man hat ein bisschen was getrunken, gedehnt, also die 3 Minuten waren jetzt nicht so tragisch gewesen. Im Endeffekt, ganz am Schluss, dachte ich dann, oh je, hoffentlich waren die 3 Minuten nicht zu viel und haben mir die Quali gekostet. Die 2. Runde war dann schon mehr Arbeit gewesen und gerade die letzten 40, 50 Kilometer, wo es wirklich starken Gegenwind hatte, haben schon Körner gezogen, muss man sagen. Also obwohl es eine ganz, ganz flache Strecke war, war es irgendwie, doch einfach hart und meine Normalized Power ist praktisch nur um 6 Watt unterschiedlich zur Average Power. Das zeigt also, dass da wirklich keine Rollpassagen drin gewesen sind, sondern permanent gearbeitet wurde. Und dementsprechend bin ich dann halt auch nach exakt 180 Kilometern vom Rad gestiegen. Meine Beine schwerst wie Blei, wie es halt oftmals so ist. Und dann habe ich einen großen Anfängerfehler begangen. Ich bin vorher meine Currex-Einlagen gelaufen und da ich immer barfuß laufe, waren die ein ganz klein bisschen zu rau für meine Füße gewesen. Ich habe mir also ab Kilometer 25 immer so ganz leichte, wunde Fußsohle gelaufen. Hab dann die Einlagen rausgetan. Ich laufe ja den Essex Metaspeed Tokyo, dem ich übrigens super zufrieden bin. Und habe dort meine alten Einlagen reingemacht, die ich schon viele, viele Kilometer gelaufen bin. Nur weil ich nicht wusste oder nicht ausprobiert habe, passen denn diese Einlagen auch zu diesem Schuh? Und da kann ich einfach sagen, nein, sie passte nicht. Und das habe ich schon nach 500 Metern gemerkt, dass mir nämlich alles gedrückt hat im Fuß und mir nach 5 Kilometern der Vorfuß komplett taub gewesen ist. Habe mich dann auf eine Mauer gesetzt, Einlagen raus, die Einlagen in den Vorgarten gefeuert und bin dann gänzlich ohne Innensohle, ohne Einlagen weitergelaufen und habe natürlich gemerkt, dass es überall gescheuert hat und habe mir wirklich richtig tiefe Blutblasen zugelaufen, die jetzt so langsam nach 2 Wochen abheilen, aber immer noch ganz tief verschorft sind. Bei Kilometer 30 dachte ich dann, jetzt reicht's, kam wieder in diesem Garten vorbei, nochmal angehalten, diese Einlagen, die lagen immer noch dort, wieder reingesteckt, dann bin ich einfach andere Areale berühre und reize, wo halt keine Blasen sind Und es hat auch funktioniert, also die Blasen haben dann plötzlich nicht mehr wehgetan, aber nach 3-4 Kilometer Vorfuß halt wieder, sodass ich nochmal angehalten habe, die Einlagen raus und ab weggefeuert habe, die liegen jetzt irgendwo im Mülleimer, und dann die letzten 7 Kilometer ohne Einlagen gelaufen bin und dachte halt, naja, okay, komm, jetzt Zähne durch, die Blasen, die kannst du, der Schmerz in Beinen, der ist auf jeden Fall viel, viel größer als jetzt diese Blasenschmerz. Und das Laufen selbst war dementsprechend, ja, diese 3 Pausen haben mich schon Zeit gekostet und naja gut, ich bin auch gut unter 4 Stunden geblieben, wenigstens das, wollte eigentlich die 3:30 angreifen, aber das war an dem Tag irgendwie mit den schweren Beinen und diesen 1000 Stops und alles drum dran einfach nicht drin gewesen. Die letzte Runde dachte ich dann, okay, Simsch, die letzte Stunde all out, alles was geht. Ich hatte ja keinen Betreuer auf der Strecke, wusste gar nicht, wo ich platziert bin und bin dann komplett Vollgas gelaufen, also das gelaufen, was halt noch ging. Habe die letzten 2 Verpflegungsstellen ausgelassen und bin dann ja nicht mit Zielsprint, aber relativ schnell ins Ziel reingelaufen und kann wirklich sagen, mehr ging an diesem Tag definitiv nicht mehr. Und da wären kaum noch 10 Sekunden drin gewesen. Konnte mich dann hinsetzen, freudig die Medaille in Empfang nehmen und habe dann gemerkt, dass mir mein Kreislauf langsam wegkippt. Hände haben gebitzelt, Gesicht gebitzelt. Und bin dann mit Rollstuhl in den Sandbereich gerollt worden, wo ich dann eine Dreiviertelstunde gelegen habe, bis ich mich dann einigermaßen vom Kreislauf her erholt habe. Also war vollkommen zentralisiert, habe gefroren wie ein Schneider, obwohl es dann doch relativ warm wurde. Puls war komplett weg, Sauerstoffsättigung war nicht zu messen. Und nach einer Dreiviertelstunde ging es halt einigermaßen wieder. Habe dann meinen Raceback geholt, wo das Handy drin war und habe dann gesehen, tja, Altersklassenplatz 9. Und dachte, das war's dann wohl gewesen. Hawaii adios, denn bisher hat eigentlich selbst Platz 4 nicht gereicht, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Und war dann, naja, auf der einen Seite froh, dass das Rennen zu Ende war, dass doch einigermaßen gut gelaufen ist, aber auf der anderen Seite doch ein bisschen enttäuscht, dass dann offensichtlich dann für die Hawaii-Quali dann doch nicht geklappt hat. Ich habe dann so gefroren, dass ich dann relativ schnell ins Auto gegangen bin, zurück zum Airbnb, habe mich dann extrem heiß abgeduscht, zugedeckt und habe dann etwas, ja, fast schon ein bisschen gefiebert im Bett und habe währenddessen mir dann die Ergebnislisten angeschaut und ihr wisst ja alle, es gibt ja neue Verteilungsmodus, diese Age Group Related Geschichte, wo es dann für jede Altersklasse nach den Top 20, also den besten 20% der letzten 5 Jahre sozusagen ein Altersklassen-Handicap gibt und da gibt es eine Gesamtliste, wo Männlein, Weiblein, alle Altersklassen eben dann normiert auf einer Liste drauf sind. Und da habe ich dann geschaut und war zunächst auf Platz 43, später dann auf Platz 45, weil sich noch 2 70-Jährige davor geklemmt haben. Und war dann erstmal schon mal freudig erschrocken und dachte, okay, Platz 45. Gut, 55 Plätze gab es, wobei natürlich die Altersklassen Ersten alle einen Platz zugesichert bekommen haben. Das waren an dem Tag 23 Altersklassen. Das heißt, es blieben dann 32 Plätze für den Allgemeinpool übrig. Ich hatte Platz 45 und dann habe ich geschaut, wie viele Erstplatzierte sind denn vor mir. Und da kam es heraus, es waren genau 15. Das heißt, ich war dann Altersklassen adaptiert, ohne die Erstplatzierten, auf Platz 30. 32 Plätze gab es noch und das war damit, wenn ich mich richtig gerechnet hatte, da habe ich immer gesagt, dann müsste es eigentlich für die Hawaii-Quali reichen. Und dementsprechend bin ich dann nächsten Morgen freudig zur Verteilungs-Slot-Vergabe gegangen und konnte dann irgendwann meinen Namen aufgerufen hören und bin dann laut jubelnd vorgegangen, habe dann den Blumenlei empfangen und Kreditkarte gezückt, gleich Startgebühr für nächstes Jahr bezahlt. Übrigens 1.836 Euro für alle, die es wissen wollen. Schon elitärer Sport, muss man sagen. Aber ja, so viel Mühe reingesteckt, ich hätte wahrscheinlich noch mehr gezahlt dafür und ich glaube, damit spekuliert Ironman auch, dass alle, die da vorkommen, ja, nahezu jeden Preis zahlen. Ja, bin mal gespannt, wo die Schmerzgrenze, wann die erreicht ist. Bin jetzt insgesamt total happy mit dem Rennen und freue mich drauf, dass ich einer der wenigen auf der Welt bin, die jetzt tatsächlich beide Qualifikationen, einmal für die 73 WM in Nizza, nächstes Jahr in der zweiten Septemberwoche und dann am 10.10. Nächsten Jahres in Hawaii für die Ironman World Championship die Quali habe. Und ja, und dementsprechend gestaltet sich auch meine Saison. Ich werde relativ spät einsteigen und werde mich auf Hawaii konzentrieren und werde dann die 73 WM ja so als Vorbereitungsrennen mitnehmen. Und ja, freue mich drauf. Motiviert mich auf jeden Fall, den langen, dunklen Winter durchzustehen, und freue mich tierisch auf das ganze Ambiente. Und dementsprechend aus dieser Freude raus ist halt eben dann die Idee entstanden, nächste Woche die Hawaii-Party hier zu feiern. Hab ein paar Kumpels eingeladen, wird bestimmt total witzig. Freue mich drauf. Ja, so viel zum Rennen Maryland. Grüße an alle raus, die auch dort gestartet sind. Hab nur einen am Flughafen getroffen, der leider die Quali nicht erreicht hat. Und war insgesamt ein gut organisiertes Rennen. Gibt schon ein paar Details, die ich verbessern würde. Verpflegungsstellen waren relativ kurz eng aufeinander, sodass beim Radfahren man sich entscheiden musste, was nimmt man jetzt. Hat nicht gereicht, mehrere Dinge gleichzeitig aufzunehmen. Und da würde ich so kleine Mini-Verbesserungen, kann man da schon machen. Aber insgesamt hält die Marke, was sie verspricht. Und ja, war ein tolles Rennen, tolles Erlebnis, drumherum alles toll. Und freue mich dann, wie gesagt, dass es so ein tolles Ende genommen hat. Mit allen Hochs und Tiefs. Und ja, wie immer halt so Ironmans, das sind immer so kleine Abenteuer. Man weiß nie, ob alles gut geht. An dem Tag war halt das mit den Einlagen das Ding gewesen. Dann ist mir auch eine Radflasche aus dem Flaschenhalter rausgeflogen. Dann die Zeitstrafe. Das sind alles so Kleinigkeiten. Die Quallengeschichte. Da läuft nie alles so hundertprozentig rund, wie man es eigentlich vorher geplant hat. Und ein Ironman besteht eigentlich darin, die mit den Gegebenheiten klarzukommen, und derjenige, der am besten trainiert hat, im Kopf am klarsten ist und das Ziel wirklich will und am besten mit diesen Hindernissen umgehen kann, die einen sich in den Weg stellen, der erschafft dann sein Ziel halt auch. Ich finde das sehr spannend, das kann man ja auch fürs weitere Leben auch irgendwo nehmen. Und das hat einfach wieder gezeigt, eigentlich, wenn ich gerade den Marathonlauf sehe, wenn man da vom Rad absteigt und wirklich komplett fertig ist eigentlich, dass es trotzdem noch möglich ist, mit seinem Geist und der den Geist, den Körper antreibt, doch noch einen Marathon hinter sich zu bringen. Das ist einfach, ja, einfach toll zu sehen. Und das versuche ich manchmal auch den Patienten mitzugeben, jetzt nicht einen Marathon zu laufen, sondern ich sage vielen Patienten, wenn sie irgendwas ganz bestimmt wirklich wollen, dann können sie es auch. Und weil viele sagen, naja, ich hab schon dreimal versucht, aufhören zu rauchen, aber irgendwie geht's nicht, kann ich nicht. Und dann sage ich immer, klar, sie können es nicht, weil sie wollen es ja auch nicht. Sie möchten es gerne, aber sie wollen es nicht im tiefsten Inneren. Und wenn sie es ganz tief innen drin wollen, dann können sie es auch. Also das möchte ich so ein bisschen rausgeben als Fazit des heutigen Tages. Schaut, dass ihr eure Ziele wirklich verinnerlicht und dann wirklich für diese Ziele brennt, und dann schafft ihr es auch. Kommen wir zum nächsten Thema, die Ironman World Championship zum letzten Mal in Nizza durch die Männer, vor 3 Wochen ausgetragen und gewonnen, wissen ja alle, statt in der Zeitung, Fernsehen, überall, Full House für die Norweger, Platz 1, 2, 3. Ich habe Gustav Iden, der auf Platz 2 gewesen, auf Platz 1 getippt. Blumenfeld habe ich nicht auf 1 getippt, hat Platz 3 gemacht. Und Platz 1 hat Kasper Storms gemacht aus der Trainingsgruppe heraus, den wohl keiner da oben gesehen hat. Freut mich extrem für ihn. Er, der immer so im Schatten der anderen beiden gestanden hat, dass er jetzt einfach so ein Ding rausgehauen hat. Und tolles Rennen gewesen, tolle Landschaft. Bin doch ganz beeindruckt von Nizza. War in der Weltmeisterschaft auf jeden Fall würdig. Und warum ich das heute erwähne, ist einfach die Tatsache, dass kommuniziert wurde, dass Kasper Stormes 180 Gramm Zucker pro Stunde aufgenommen hat. Ja, wohlgemerkt Glucose-Fructose-Gemisch. Da verweise ich ja auch auf die letzten Podcast-Folgen. Ich glaube, die drittletzte Folge von heute, wo ich darüber nochmal berichtet habe. Spannend finde ich, dass bis vor kurzem noch gesagt wurde, dass 90 Gramm pro Stunde das Maximum ist, was man aufnehmen kann. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein bisschen Literatur recherchiert, und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich kann schon gleich eigentlich mit dem Resümee anfangen, und das ganz große Resümee heißt, es gibt keine Studien darüber. Es gibt Studien von Athleten, die eine maximale Sauerstoffaufnahme von 75 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht haben. Das sind schon sehr, sehr gut ausdauertrainierte Sportler. Ich habe in meiner Höchstphase auch 70 gehabt. Aber ja, wenn man die Weltklasse sieht, die eben über 85 bis an die 90 Milliliter hat, da gibt es praktisch gar keine Studien, sodass man auch nicht sagen kann, funktioniert's da oben. Ich habe als nächstes versucht zu schauen, wie ist die Oxidationsrate von Glucose bei jemandem, der 60 hat, im Vergleich zu einem, der 75 hat. Lässt sich da ein Unterschied feststellen? Und da gibt es auch kaum Studien. Eine einzige Studie habe ich gefunden von Jölkentrop 1997, der einfach festgestellt hat, dass natürlich Untrainierte versus trainiert, dass Trainierte eine höhere Zuckerverstoffwechselung haben. Sodass es schon sein kann eben, dass so ein Kasper Stormes, der bestimmt 90 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht Sauerstoffaufnahme hat, dass der sicherlich mehr verbrennen kann als jemand, der nur 50 hat. Die Verbrennungsrate, wo ist die abhängig? Die ist einmal davon abhängig, man kann es auch trainieren schlussendlich auch, ja. Einmal von der Mitochondrienzahl, die kann man trainieren. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Explizit werden dort auch Enzyme trainiert, die den Citratzyklus einfach beinhalten. Ja, kennt ihr noch früher vom Chemieunterricht? Die Laktat-Dehydrogenase beispielsweise auch. Es werden die Glykogenspeicher in der Muskulatur und der Leber trainiert. Es werden die Glukosetransporter, zum Beispiel der Clot4-Transporter, wird vermehrt exprimiert, vermehrt gebildet. Und natürlich die Kapillardichte im Körper wird verbessert und trainiert. Und das sieht ihr ja, wenn ihr mal ein Bein eines trainierten Sportlers gesehen habt, wie die Adern da einfach rausstehen, wie das gut durchblutet ist, das Bein. Das alles macht die maximale Sauerstoffaufnahme aus und natürlich das Herzzeitminutenvolumen, also Herzschlag, Diffusion in der Lunge, wie viel Sauerstoff wird dort aufgenommen, Atemminutenvolumen, das sind alles Parameter, die damit reinziehen. Und je mehr da Sauerstoff aufgenommen werden kann, desto mehr steht Sauerstoff der Atmungskette zur Verfügung und dementsprechend desto mehr Glucose kann verstoffwechselt werden. Interessanterweise wird natürlich nicht nur Zucker verstoffwechselt, sondern auch Fett wird verstoffwechselt. Und auch da haben Studien gezeigt, je höher die Leistungsfähigkeit des Athleten, desto länger wird der Fettspeicher geschont. Und ich verweise hier auf meine Folge zum Mythos Fettstoffwechsel und auch auf einen Artikel in der TriTime vor einigen Jahren, für die ich damals fast schon gesteinigt wurde. Und wo sich jetzt einfach herausstellt, hey, ich habe damals recht gehabt, klar, ich habe mich auf Studien bezogen, die haben natürlich nicht gelogen. Dass der Fettstoffwechsel schon elementar ist, aber nicht explizit mittrainiert werden muss. Und er läuft ganz automatisch mit einem Ausdauertraining und gerade dem Zone-2-Training ganz automatisch mit. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, gar kein Wort über das Nüchtern-Training verlieren. Da haben wir schon sehr, sehr viel drüber hier gesprochen. Also, der Fettstoffwechsel läuft ganz automatisch mit. Wichtig ist tatsächlich, den Turbo-Treibstoff zuzuführen und auch das zu trainieren. Und es scheint wirklich so zu sein, dass man die Aufnahmerate ebenfalls trainieren kann. Und da gibt es tatsächlich auch eine Studie, die habe ich gerade vorhin rausgesucht, von Cox et al., und zwar 2010 ist die erschienen. Da hat man versucht, auch das Training zu begutachten und geschaut, wie wirkt sich das aus, wenn Athleten im Training regelmäßig viel Kohlenhydrate zuführen versus Athleten, die im Training wenig Kohlenhydrate zuführen. Und würde man von den Daten von früher ausgehen, vom Mythos Fettstoffwechsel, würde man sagen, naja, am besten waren die im Training wenig Kohlenhydrate verbraucht haben. Und dem ist nicht so. Es ist wirklich so, dass die Leute da auch, die im Training versucht haben, die Aufnahmerate an Glucose und Fructose, also an Kohlenhydrate, zu erhöhen, dass die im Training mehr aufnehmen konnten und auch oxidieren konnten und dementsprechend eine höhere Leistungsfähigkeit gehabt haben. Im Übrigen ganz, ganz wichtig, es geht hier nicht um die Aufnahmerate, um die geht es auch, Ja, es gibt ja zwei Aufnahmen. Einmal, was trinke ich? Ja, was liegt im Bauch drin? Also ich kann einen Liter trinken, Kohlenhydratgemisch, dann habe ich einen Liter aufgenommen. Aber es geht ja darum, was nimmt der Darm auf? Was nimmt der Gastrointestinaltrakt auf? Und der muss auch trainiert werden. Und da muss auch das, was getrunken wird, darf nicht hyperosmolar sein, sonst bleibt es da drin liegen. Es muss mit Wasser nachgeschüttet werden, damit es aufgenommen werden kann. Es müssen die Glukosetransporte aktiviert sein. Es muss verträglich sein, es darf nicht zu sauer sein. pH-Wert muss stimmen. Kurzum, ihr müsst es im Training einfach ausprobieren. Und dann geht es darum, wenn was aufgenommen wird an Kohlenhydrate, wird das dann auch verstoffwechselt. Und das ist eben die Kohlenhydratoxidationsrate. Und da gibt es, wie gesagt, absolut keine Studien drüber im Hochleistungsbereich. Und worüber es schon mal gar keine Studien gibt, ist, wie wirkt sich denn die erhöhte Kohlenhydrataufnahme auf? Führt es tatsächlich zu einer Leistungssteigerung? Da geht man natürlich davon aus. Aber mich interessiert natürlich auch, kann man damit auch die Stressreaktion auf den Körper reduzieren? Ja, ihr kennt ja meine Studie, die ich durchgeführt habe. Damals habe ich nur 60 Gramm pro Liter zugeführt. Ja, Vergleich zu 180 Gramm, was ein Caspar Stormes zuführt. Reichen diese 180 Gramm aus, um die Stressreaktion des Körpers einzudämmen? Es haben weitere Studien gezeigt, dass es auch nicht nur auf die Aufnahmerate des Zuckers ankommt und die Oxidation des aufgenommenen Zuckers, sondern auch die Verstoffwechselung des endogenen Zuckers. Also auch da, also das Glykogen, was in der Leber und der Muskulatur gespeichert ist. Auch das muss trainiert werden. Das heißt zur Folge, es macht Sinn, auch durchaus mal mit vollem Glykogenspeicher mal zu trainieren, damit der Körper eben innen drin lernt, wie fühlt sich's an, viel Kohlenhydrate von außen zuzuführen und mit einem hohen Glykogenspeicher intern mit umzugehen gleichzeitig. Ja, beides muss trainiert werden. Und das ist mein Appell an euch. Wie gesagt, Studien gibt es noch nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich versuchen soll, über DTU an ein paar Hochleistungsathleten zu kommen, dass man da vielleicht mal eine Studie durchführt, wo denn die maximale Aufnahmerate liegt, ob die vielleicht sogar genetisch prädeterminiert ist. Super spannend, aber für euch bleibt als Resümee, probiert es einfach aus. Ja, probiert aus, was vertragt ihr am besten. Wichtig auch, was ist praktikabel, was könnt ihr transportieren, wie viel Wasser müsst ihr dazu trinken, ganz, ganz wichtig. Macht wirklich mal so eine Wiegesession, dass ihr mal euch vor und nach dem Radfahren bei bestimmten Temperaturen wiegt, damit ihr wirklich seht, wie viel Wasser ihr verliert. Und dann versucht bitte mal, eure Kohlenhydratrate nach oben zu schrauben im Training und zu schauen, hey, was, womit geht's mir gut? Womit fühle ich mich gut? Was kann ich wohl aufnehmen, ohne jetzt wirklich erbrechen zu müssen? Ich weiß, für einige Hörer von euch ist das Thema jetzt sehr, sehr speziell, aber ich weiß auch, dass ich ganz, ganz viele Triathleten habe, die wissenschaftlich orientiert sind. Und ich denke, dass ja das Thema dafür, dass euch da interessiert und ich euch da ein bisschen weiterhelfen konnte. Also ich finde es super spannend, sehr spannend sogar. Ich erinnere mich daran, dass ich damals eine Vorlesung gehalten habe, Sport an der Grenze der Physiologie. Und da würde man heute den Vortrag wahrscheinlich komplett anders halten. Das macht ja die Leistungsphysiologie und den Leistungssport so wahnsinnig spannend. Was kann man unter optimalen Bedingungen aus dem Körper alles rauskurbeln? Und die Leistungsentwicklung gerade im Triathlon-Bereich der letzten Jahre hat gezeigt, da ist noch einiges möglich und ich bin sicher, dass wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Also es bleibt spannend. Und wie gesagt, ich als alter Wissenschaftler freue mich halt drauf, wenn man irgendwelche schönen Studien hat. Und wir haben es ja früher auch schon gesehen, als wir Höhentrainingstudien durchgeführt haben. Die sind allein schon daran gescheitert, dass es in der Gruppe gewisse Dynamiken gab, dass einfach die leistungsfähigen Athleten einfach zur Kontrollgruppe hören, nicht zur Kontrollgruppe, zur Testgruppe gehören wollten und nicht zur Kontrollgruppe. Und allein dadurch eine Randomisierung eigentlich schon gescheitert ist. Ja, also schwierig, sehr, sehr schwierig, Hochleistungssportler für Studien zu gewinnen. Aber eigentlich brauchen wir das. Natürlich können wir immer wieder mal einzelne Anekdotenstudien machen, das heißt einzelne Fallbeispiele. Das heißt, Athlet XY stellt sich zur Verfügung und lässt vielleicht von seinem Trainer austrainieren, hey, wo bin ich dort? Aber das sind natürlich dann, wie gesagt, nur Einzeldarstellungen. Spannend ist natürlich, wenn ich Trainingsstudien habe in größeren Kollektiven. Ja, 39 Minuten, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nach Maryland mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, euch Ziele schon fürs nächste Jahr zu setzen, damit ihr den Winter gut übersteht. Tja, legt los, genießt trotzdem die Zeit des etwas langsamer Werdens. Es ist nicht jeden Tag Pflicht, bei schönem Wetter stundenlang draußen Rad fahren zu müssen. Man kann den Kamin mal anmachen, so ein bisschen Zeit der Besinnung auch. Und zur Besinnung zählt eben auch dann zu schauen, ja, wo stehe ich, wo will ich hin, was motiviert mich überhaupt. Und das wird im Übrigen eines der nächsten Themen sein. Nochmal das Thema intrinsische und extrinsische Motivation. Wie kann ich mich motivieren und warum motiviere ich mich? Was ist Sportsucht? Bin ich sportsüchtig? Wie viel ist gesund? Was kann man da, was weiß man dort alles? Aber das sind Themen, die werden uns die nächsten Podcasts hier beschäftigen. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder einen Studiogast gewinnen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall, ja, genießt das Wetter, trainiert schön. Und ich verbleib bis, ja, ich denke, 3-4 Wochen als euer Christoph. Und empfehlt mich weiter, gebt mir ein Like und freue mich über euer Feedback. Bitte habt Verständnis, dass ich nicht gleich jede Mail beantworten kann und medizinische Anfragen ganz, ganz schwierig zu beantworten sind. Also ich darf keine Online-Therapie betreiben. Ja, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüssi.